Wir zählen heute runter. Die 10 Werkzeuge, also die KI-Tools, mit denen ich meine eigene KI-Firma als AI-Native-Startup führe. Und so viel vorweg. Mein Werkzeug Nummer 1 ist nicht Claude, ist nicht ChatGPT und nicht irgendein Agenten-Framework. Es ist eine App, die $12 im Monat kostet, die fast keiner kennt und die mir so viel Zeit spart und so gut ist, dass es eine der letzten Apps wäre, die ich abbestelle. Was das für eine App ist, was sie tut, das erfährst du dann, wenn du die ganze Folge gehört hast. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wafer Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, eingeschaltet hast, denn es wird wirklich richtig, richtig spannend heute werden. Nicht nur, weil wir die 12. Folge heute haben, sondern weil ich oft Nachrichten kriege auf LinkedIn oder auf Instagram oder wenn ich auf Masterminds bin, dann wird immer gefragt, hey, mit was für einem Toolstack arbeitest du? Wir hören ja alle immer auf Social Media, die Tools entscheiden nicht, die Strategie entscheidet. Und ja, das stimmt auch. Also wir müssen Probleme mit KI lösen, es gibt Strategie. Aber sorry, Leute, wir brauchen auch verdammt geile Tools. Das ist einfach so. Denn wenn du mal einen Handwerker fragst, wird der Handwerker dir bestätigen, dass ein guter Handwerker auch gutes Werkzeug verdient und damit auch besser arbeiten kann. Und genau darum soll es heute einmal gehen. Bevor wir allerdings mit den gewohnten News starten, und es gibt heute wieder super spannende Dinge, möchte ich dir gerne zwei Kuriositäten erklären. Und das soll einfach mal zeigen, in was für einer Welt wir uns eigentlich heute befinden. Ich starte am Anfang, wo ich durch Instagram gestern Abend einmal durchgescrollt bin. Wirklich, ich bin einfach durchgescrollt und habe was gesehen und ich habe echt mich kaputt gelacht. Das ist der kurioseste Job Deutschlands. Bevor wir loslegen, zwei Geschichten aus dieser Woche. Also, wie gesagt, einmal diesen kuriosesten Job Deutschlands. Ich erkläre einmal, worum es geht. Im Ruhrgebiet, das ist in der Nähe von Essen, Oberhausen, also NRW in Deutschland, wird gerade der kurioseste Job in Deutschland ausgeschrieben. 7 Tage lang auf einer Halde wohnen, 152 Meter hoch, zwischen Herten und ungefähr Recklinghausen. Worin wohnst du? In einem Tiny House und das rund um die Uhr und dafür kriegst du 5.000 Euro. Okay, klingt ja erstmal in Ordnung. Und jetzt die Aufgabe und wörtlich aus der Pressemitteilung des Regionalverbands Ruhr, Robo-Schaf hüten und eine Sonnenaufgangsinspektion machen. Und der Pressesprecher, der erklärt es so. Es sind kleine Laufroboter im Schafspelz und der Haldenwärter soll aufpassen, dass sie nicht ausbüchsen. Und das sind die und dass sie halt die richtigen Flächen abgrasen. Und lass das kurz mal sacken. Also, wir haben Roboter gebaut, die aussehen wie Schafe. Und jetzt brauchen wir einen Menschen, der aufpasst, dass die Roboterschafe nicht weglaufen. Es ist eigentlich so der älteste Beruf der Menschheit, der Hirte, und der kommt wieder zurück und wird gerade modern als Aufpasser für Maschinen für 714 Euro am Tag. Ach so, und das Bewerbungslimit, das lag bei 500 und nach einer Woche mussten sie auf 750 erhöhen. Und bevor du jetzt lachst, genau das passiert gerade vielleicht auch in deiner Firma, nur ohne Tiny House. Du automatisierst einen Prozess und plötzlich brauchst du jemanden, der die Automatisierung babysittet. Ich nenne das mittlerweile auch so ein bisschen betreutes Klicken, weil uns Claude und ChatGPT immer sagt, was wir tun sollen. Und das ist eigentlich eine echt spannende Ironie. Kuriosität Nummer 2. 10 Jahre lang Erfahrung mit einem Werkzeug, das es 16 Monate gibt. Was bedeutet das? Also, zweite Story, gleiche Woche. Ich habe einen Screenshot einer Stellenanzeige gesehen, die viral ging. Gesucht wird ein Senior Software Developer, Spezialgebiet Claude Code. 150 bis 190.000 Dollar Jahresgehalt. Ja, das klingt jetzt in den USA erstmal vollkommen normal, aber als ich mir das weiter angeschaut habe, habe ich gesehen, eine Anforderung sticht heraus. Du musst zarte 10 Jahre lang Erfahrung mit Claude Code haben. Ja, und jetzt wirst du sagen, 10 Jahre? Ja, 10 Jahre. Denn das kleine Problem, was es dabei gibt, ist Claude Code gibt es seit dem 24. Februar 2025. Und zum Zeitpunkt dieser Anzeige war das Werkzeug exakt 16 Monate alt. Sie wollten also jemanden mit 10 Jahre Erfahrung mit etwas, das es seit anderthalb Jahren gibt. Also Faktor 7,5. Und der Entwickler, der den Screenshot gepostet hat, der kommentierte trocken, wenn du aus der Zukunft kommst, kannst du dich gerne bewerben. Und wenn du jetzt denkst, das ist ein absurder Einzelfall, es gibt den Klassiker dazu. Es gibt noch jemanden von FastAPI, das ist so eines der meistgenutzten Web-Frameworks der Welt, und der hat mal öffentlich gepostet, dass er sich auf eine Stelle nicht bewerben durfte, denn gefordert waren 4 Jahre Erfahrung mit FastAPI. Er hatte 1,5, weil das Unternehmen gab es ja nicht so lange. Genau, er hatte das Ding halt selber erfunden. Ja, und damit willkommen in der Kuriosität, und da sind wir halt auch beim Punkt. Beide Schichten erzählen eigentlich dasselbe. Werkzeuge, also Tools, sind schneller da, als wir Sprache dafür haben. Wir schreiben Anforderungen für Erfahrungen, die es irgendwie noch gar nicht geben kann. Wir erfinden Jobs, die vor 3 Jahren noch niemand hätte erfinden können. Also die Frage ist nicht, wer hat 10 Jahre Erfahrung, sondern die Frage ist, wer arbeitet heute wirklich damit und womit arbeitet er eigentlich genau? Und genau das zeige ich in dieser Folge. Jetzt nicht irgendeine Tool-Liste aus irgendeinem creepigen Ranking oder sowas, ne? Keinen die 10 heißesten KI-Tools, sondern ich zeige dir mal meinen Arbeitsplatz, wirklich die 10 Werkzeuge, mit denen ich meine Company AI Power führe und was ich mache, was es kostet, wo die Fallen liegen. Ich nehme dich mal komplett hier mit. Und damit das Ganze natürlich spannender wird und du auch länger zuhörst, zählen wir einfach runter. Und du erinnerst dich wahrscheinlich an das, was ich am Anfang gesagt habe. Nummer 1 ist nicht Cloud Code. Nummer 1 kostet $12 im Monat. Das ist das geilste Tool ever. Nutze ich, glaube ich, so seit Oktober letzten Jahres. Leute, die mich kennen, die mit mir gesprochen haben, wissen jetzt genau, was es ist. Und um dich jetzt abzuholen, würde ich sagen, lass uns einfach mal loslegen. Aber bevor wir loslegen, haben wir nochmal die Top News hier für dich kuratiert, um wirklich nochmal so ein bisschen reinzugehen. Also, Platz Nummer 1, du wirst es wahrscheinlich dir denken, wir sind der EU. Herzlich willkommen, KI-Kennzeichnungspflicht, denn diese gilt seit Sonntag. Also seit dem 2.8.2026 gilt die KI-Transparenzpflicht, ne, und das ist ja natürlich unmittelbar geltendes Recht in Europa, und ohne dass der Bundestag mehr etwas dafür umsetzen musste. Disclaimer an dieser Stelle, ich bin kein Rechtsberater, ich teile hier meine Ansichten dabei, deswegen werde ich hier, also hast du keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ne? Das hier ist super, super wichtig. Ich zeige dir, wie ich es für mich gelöst habe. Aber wenn du es natürlich für dich umsetzen willst, frag deinen Anwalt, frag den Anwalt in deiner Company, etc., etc. Das kennst du natürlich. Okay, 4 Dinge sind sozusagen passiert. Der digitale Omnibus, der ist verschoben worden, wo es dann um Hochrisiko-KI-Systeme geht. Das ist zwischen 12 und 16 Monaten ungefähr. Das ist ein bisschen komplexeres Thema. Aber man hat halt einfach gemerkt, okay, diese Dinge kann man nicht mal eben so umsetzen. Deswegen wurden sie verschoben. Das haben wir früher auch schon mal angekündigt. Aber es gibt seit dem 20.07. finale Leitlinien. Das sind 51 Beispiele. Das ist super spannend. Ich würde dir übrigens diese Text, also ich habe Referenzen dazu gemacht, das erkläre ich gleich noch, und diese ganzen Referenzen würde ich dir unter der Folge beziehungsweise auch auf meiner Website hinter dem Artikel würde ich dir einmal verlinken, dann kannst du dir das selber anschauen, es ist wirklich super spannend, sich das einfach mal reinzuziehen beziehungsweise Claude das lesen zu lassen und sich das zusammenfassen zu lassen, genau. Okay, Deutschland hat seit dem 29. Juli auch eine Aufsichtsbehörde, der Bundesnetzagentur, mit einem KI-Service-Desk für die KMU. Das ist natürlich super, super spannend. Also da kann man jetzt Anfragen stellen und da wird Ihnen geholfen. Es gibt kostenlose EU-Icons, es gibt Code of Practice. Was bedeutet das? Es ist diese Kennzeichnungspflicht, hat die EU halt eigens erlassen, um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen. Und das ist einfach, ja, spannend vielleicht für den einen oder anderen. Okay, wer jetzt mal in LinkedIn reinschaut, Instagram reinschaut, der wird dann genau sehen, was ist gekennzeichnet, was nicht gekennzeichnet ist. Aber die Frage ist ja eigentlich, was muss ich kennzeichnen? Disclaimer, ich bin kein Rechtsanwalt hier nochmal, deswegen fragt euren Anwalt, aber ich sag, wie ich es für mich gelöst habe. Also, KI-Bilder, Videos stimmen, die real wirken können. Hast natürlich deine Pflicht als Betreiber, das zu tun. Ein Chatbot, also auf deiner Webseite, ne, der irgendwie, der muss auf jeden Fall, muss der Mensch beim ersten Kontakt erkennen, dass es eine KI ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch für Voice-Agenten gilt. Also die jetzt über Monate hinweg gesagt haben, boah, ich lasse jetzt meine Leadliste rauf und runter telefonieren von einer KI und mache mir hier die krassesten Termine. Das wird jetzt wohl wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Wahrscheinlich musst du am Anfang erstmal sagen, dass es eine KI ist und dann legen die meisten Leute wahrscheinlich auf. Okay, KI-Texte müssen auch gekennzeichnet werden, aber nur zur Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse. Das ist natürlich so ein bisschen Auslegungssache. So, was müssen wir nicht machen? Normale Marketing, Produkttexte, Werbung, das sind Leitlinien. Das ist in dem, ich glaube, Paragraph 131 fortführend. Die sind halt draußen, interne Kommunikation, oder halt alles, was vor dem 2. August veröffentlicht wurde. Also ich muss jetzt meines Erachtens nicht rückwirkend alles kennzeichnen, aber alles ab dem 2.8. natürlich machen, ne? Oder Wasserzeichen oder dieses C2PA, also diese Kennzeichnung, ne? Das sind halt Anbieterpflichten, die müssen von OpenAI und Google gemacht werden. Das ist dann an der Stelle einfach wichtig. Okay. Was ist die Ausnahme, die alles entscheidet? Im Grunde genommen kannst du Folgendes sagen. Für Texte enthält die Kennzeichnung, wenn Mensch den Text inhaltlich geprüft hat und namentlich die redaktionelle Verantwortung trägt. Ne? Beides ist halt kumulativ. Also Faktencheck ist Mindeststandard, aber ganz ehrlich, wer KI-Texte einfach so rausballert, ohne die zu prüfen, der hat sowieso die Kontrolle über seine Kommunikation verloren. Ja? Rechtschreibprüfung genügt auf jeden Fall nicht. So. Und kein KI-Durchlauf mehr nach der Freigabe, sonst fällt das natürlich wieder rückwirkend zurück, aber ich glaube, das ist ja relativ klar. Okay, lass uns mal reingucken, dieses Transparenzparadox und wie ich es zum Beispiel auf meiner Seite löse. Ich mache das anders. Die krasseste Formulierung, die du jetzt finden wirst, ist wahrscheinlich irgendwie unten drunter, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass man es eigentlich direkt sichtbar haben muss und nicht erst irgendwie nach 3 Scrolls oder sowas, dass da sowas steht wie, dieser Text wurde mit KI erstellt und redaktionell geprüft. Ne? Und das ist wahrscheinlich die populärste Formulierung im Netz. Ich habe das jetzt für mich so ein bisschen anders gemacht. Ich habe Folgendes getan. Ich habe gedacht, okay, was tue ich jetzt? Wenn du ein bisschen Wafer hörst, dann weißt du ja, okay, AI first. Geh mal auf die Webseite www.tobias-schnitzler.com. Das ist meine Website, meine Personal Brand. Ist übrigens super geiler Content auch drauf, auch viel mehr als Wafer. Ist bestimmt super spannend für dich. Wir haben auch YouTube-Videos drauf, komplette Anleitung. Du kannst da super viel runterladen und sowas. Also wirklich, wirklich geil, kann ich nur empfehlen. Aber natürlich arbeite ich ja auch mit KI. So. Und nach einer bestimmten Regel, so bin ich ja eigentlich gar nicht verpflichtet, alles zu kennzeichnen, weil ich jeden Text selber prüfe und genau dafür gerade stehe, aber ich mache es trotzdem. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich von den Systemen, die ich zum Beispiel für Kunden baue, natürlich diese Nachvollziehbarkeit verlange. Wie mache ich das? Es gibt eine Seite von mir, das ist die sogenannte KI-Transparenz-Seite. Die findest du, wenn du auf der Über-mich-Sektion bist oder wenn du ganz runter scrollst oder an den Artikeln habe ich die immer verlinkt. Und da erkläre ich einmal ganz klar, dass ich sage, hey, dieser Beitrag ist mit KI-Unterstützung entstanden. Der ist inhaltlich geprüft und redaktionell verantwortet, aber von mir. Ne? Und ich habe diese Offenlegung drin. So. Und für mich ist es auch wirklich so, es ist ja ein Werkzeug. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich mit Wafer was mache, dann verwerte ich diese Dinge natürlich. Klar, die Shownotes werden daraus erstellt, Transkripte werden vielleicht erstellt, Zusammenfassungen auf der Website werden erstellt und so weiter. Aber ich gucke mir das ja einmal an und prüfe das für mich und dann mache ich meistens auch nochmal kleine Änderungen. Und damit bin ich in meinem Verständnis aus diesem Thema raus. Aber ich kaschiere das nicht. Ich meine, es wäre auch weird, ne, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich mache das nicht mit KI, das wird mir auch keiner glauben. Ist ja auch totaler Bullshit. Deswegen mache ich das. Wie gesagt, in den Shownotes verlinke ich dir diesen KI-Desk der Bundesnetzagentur. Ich gebe der EU-FAQ zu dem Artikel 50 raus. Ich habe einen Leitfaden mit Mittelstand Digital Berlin gefunden. Genau, und auf derselben Seite haue ich halt alle News-Kurationen und so Workflows, haue ich halt alles raus. Ne? Deswegen schau es dir gerne einmal an. Und glaube, da findest du auch noch viel Content. Okay, nächster Newsbereich. KI-Agenten sind ausgebrochen, aber diesmal wirklich hart. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass von OpenAI, so hieß es im Internet, Agenten ausgebrochen sind in Testumgebungen, die dann gegen Hugging Face, also einen anderen Anbieter, geschossen haben. Und jetzt hat sich so ein bisschen gezeigt, das war kein Einzelfall, sondern es ist echt eine Serie gewesen. Bei OpenAI, bei Anthropic und auch aber einem Test der britischen Regierung. So, die drei Bausteine. Also OpenAI hat wohl nach eigenen Angaben eingeräumt, dass es nicht nur Hugging Face war, sondern 4 Accounts auf 4 Diensten. Aber öffentlich benannt wurde nur ein einziges, nämlich Model Labs. Am 31.07. hat Anthropic gemeldet, 3 eigene Fälle gehabt zu haben. Und wie haben sie die gefunden? Beim Durchsuchen von 141.006 Evaluationsläufen. Zwei der 3 Organisationen haben davon aber nie etwas gemerkt. Und in England ist das AI Security Institute hat das gemerkt, dass 19 unsanktionierte Aktionen in 10 von 122 Läufen drin war. Also was da passiert, der Agent, und das muss man sich jetzt mal überlegen, der legte sich Fake-Identitäten zu und bewegte sich auf einem Open-Source-Maintainer. Ich spare jetzt mal, das zu erklären, weil sonst hängen wir wahrscheinlich in 3 Stunden noch hier. Zur Freigabe von Chartcode. Also er hat versucht, per Social Engineering Chartcode freigeben zu lassen. Und es gibt noch zig weitere Meldungen, wo das passiert ist. So. Und das ist wirklich krass gewesen. Also, was heißt das? Erstmal, in allen Fällen war der Aufbau ein Test. Und die Wirkung hat aber natürlich echte Companies und dann dahinter natürlich auch echte Menschen getroffen. Aber, und das ist natürlich das Gute, in keinem einzigen Fall, soweit wie ich es recherchieren konnte, ist bisher kein tatsächlicher Schaden nachgewiesen worden. So. Und das ist halt super, super wichtig. Aber die Maßnahme, die du dir davon mitnehmen solltest, ist eigentlich folgendes. Jeder Agent, den du bei dir im Einsatz hast, bekommt einen eigenen technischen Zugang mit minimalen Rechten und nicht den Account irgendwie eines Mitarbeiters oder sowas. Ne? Liste auf, welche KI-Systeme Zugriff haben, frag nach dem System, nur Leserechte oder auch Schreibrechte und werden die Aktionen, die der Agent macht, wirklich protokolliert, wird das irgendwo niedergeschrieben, weil sonst im Zweifel kannst du es gar nicht nachvollziehen. Also eigentlich klassische KI-Governance, super wichtiges Thema. Okay, was ist noch passiert oder was gibt es noch? Es gibt einen News-Part, der ist jetzt nicht so hochgepusht worden, aber ich fand das super spannend, denn ich habe mal so ein bisschen was von dem HEIS-Fachkräfteindex habe ich mir mal angeschaut, von der Bundesagentur für Arbeit, Bitkom, IAB und Challenger. Und da habe ich mir so ein bisschen was zusammengesucht, weil man ja immer sagt, hey, es werden natürlich Stellen irgendwie abgebaut und sowas, ne? Genau. Und hier ging es um den Rückgang von IT-Personal. So. Und es ist total spannend, dass irgendwie anscheinend das Ganze zwar rückgeht, aber nicht in allen Bereichen, denn es gibt IT-Bereiche, die legen sogar zu. Und das sind zum Beispiel Datenbankentwickler. Das ist eine mit der wenigen IT-Rollen, die sogar ins Plus gehen. So, warum ist das so? Relativ einfach, weil KI lässt sich ja nicht auf Microsoft Excel aufbauen oder sowas. Ne? Du brauchst Datenstrukturen. Agenten müssen Strukturen lesen, extrahieren und damit arbeiten. Deswegen stehen übrigens Airtable und Superbase gleich in meinem Stack, aber das erkläre ich gleich nochmal. Das heißt hier, ja, geht das Ganze zurück, aber bestimmte Leute werden dann nochmal wirklich gesucht. So, und das ist so, dass die Bundesnetzagentur gesagt hat, die sagt natürlich, okay, es gibt eine Konjunktur, ne, und KI ist nur im Konjunktiv, aber die IKT-Beschäftigung, die wuchs 2025 wieder um 2%. So, über dem Teich betrachtet, und das ist ganz spannend gewesen, das ist bei US-Softwarestellenanzeigen, da war das Tief im Mai 2025 und seit Mai 2025 haben die plus 23%. So, ne? Ich glaube, wenn wir natürlich jetzt gucken, was sind Leute, die im Silicon Valley ist, ich glaube, da geht es natürlich total ab. Ganz klar, die schaffen sich irgendwie alle selber ab auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite suchen natürlich unglaublich viele Unternehmen wieder nach IT-Leuten. Aber ich glaube, in Wahrheit steckt natürlich dahinter nicht der klassische IT-Beruf, sondern das, was ich zum Beispiel hier eigentlich mache, dass jemanden, der mit KI Workflows baut, Datenbank baut, Expertise darin hat, weiß, wie man promptet, weiß, wie man Systeme verknüpft und so weiter und so fort, ne? Und das ist es so. Selbst Klarna hatte eine KI-Ansage zurückgenommen, dass sie sagen, okay, wir haben gemerkt, dass da gewisse Qualitäten schlechter sind mit KI, deswegen stellen die jetzt wieder Menschen ein. So, das ist total spannend. IBM hat selbst gesagt, Gesamtbeschäftigung ist gestiegen. Ist natürlich ein IT-Tech-Konzern, ne? So. Naja, bei Amazon sah das Ganze ein bisschen anders aus, bei UPS auch. Aber ich denke, es ist wie überall, es gibt Aufs, es gibt Ups. Ich bin mittlerweile nicht mehr so hundertprozentig sicher. Natürlich werden so einfache Jobs wegfallen, wie es, glaube ich, schon seit 100 Jahren der Fall ist, wie seit, ich weiß nicht, Einführung der Industrialisierung damals, das ist ganz klar. Aber es gibt auch neue Jobs. Und das nenne ich immer betreutes Klicken mit Cloud Code. Okay, Platz Nummer 10. Note-Taker-Struktur, Fireflies. Wenn ich zum Beispiel irgendwie in internen Meetings unterwegs bin, wenn ich auf dem Fahrrad fahre und mir irgendwelche Sachen irgendwie selber vorerzähle, weil ich zum Beispiel hier den neuen Wafer-Podcast starte und sage, hey, da will ich noch ein paar Infos haben oder, dann nutzen wir Note-Taker. Ja, die meisten wissen, in unser eigenes Produkt, unsere Software, die Sales Engine, da haben wir eine eigene Note-Taker-Infrastruktur, die für Vertriebsteams gebaut sind. Das nutzen wir wirklich nur dort. Intern, wenn wir so im Fulfillment, im Marketing sind oder in sonstigen Sachen, also wo es jetzt nicht um Vertrieb geht, dann nutzen wir Fireflies. Warum? Meines Erachtens einer der besten Note-Taker, die es irgendwie auf dem Markt gibt, kann super gut die Sprache verstehen, kann sie super gut Summaries machen, strukturiert die Daten und so weiter. Ne? Und das ist natürlich richtig, richtig gut. Es ist natürlich generisch, ne? Generisch, weil die Analysen gehen nicht tief, aber das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen ja eigentlich nur die Transkripte. Und deswegen ist das so spannend, weil ich gebe dir ein Beispiel. Für diesen Deep Dive hier habe ich gestern auf dem Fahrrad, als ich nach Hause gefahren bin, 28 Minuten Diktat eingesprochen und habe einfach erklärt, was die einzelnen Tools sind. Habe das jetzt ein bisschen mit Claude gebrainstormt, dass wir überlegen, wie können wir das natürlich jetzt in eine gute Partie sozusagen machen. Und das ist das Geniale. So, genau. Was für dich mitnimmst, also das, der Clou ist, wenn das Wissen nur in Köpfen und Kalendern liegt, ne, dann kann keine KI damit arbeiten. Und der Note-Taker oder ein Note-Taker oder ein Sprachrekorder, was auch immer du hast, ist die billigste Art, Wissensbasis aufzubauen. Und damit kannst du später natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie so ein Crack bist, der Obsidian oder sowas nutzt, das natürlich auch wieder füttern. Platz Nummer 9, GitHub. GitHub haben die meisten schon mal gehört, ist jetzt natürlich für alle, die jetzt in der Entwicklung sind, ist das ein alter Hut. GitHub mal übersetzt ist sowas wie, ja, ich sag mal Google Drive oder Microsoft OneDrive for Business. Das ist ursprünglich mal eine Ablage für Programmcode gewesen mit einer lückenlosen Versionshistorie. Das heißt, du kannst dir vorstellen, ein Programmierer programmiert etwas, lädt den Code auf GitHub hoch oder committed bzw. pushen nennt man das. Dann wird er hochgeladen und dann kann es sein, dass der morgen nochmal Änderungen macht. Und damit er weiß, übermorgen, was er also gestern, also morgen, gemacht hat, kann er Versionierung anschauen. Und das wird mittlerweile super häufig benutzt, um zum Beispiel auch Prompts zu versionieren, also auch Skills. Und wir nutzen das zum Beispiel als geteiltes Gedächtnis für unsere KI-Playbooks. So, wie musst du dir das vorstellen? Wir haben eine sehr große Skill-Datenbank. Da sind Skills drin für N8N-Prozesse, das sind Skills drin, unser Legal Advisor, das ist unser Anwalt, das ist der gute Anwalt, wir haben auch einen bösen Anwalt, der eine beschützt uns, der andere zerfetzt uns, wir machen da immer so inhaltliche Anwaltsgames. Warum machen wir das? Um natürlich auch Dinge auf Schwachstellen zu überprüfen. By the way, das machen wir natürlich auch mit N8N-Prozessen und sowas auch. Wir haben irgendwie etwas, zum Beispiel Monday, wo wir Projektmanagement machen, da haben wir was. Oder aber, wo wir Artikel in Intercom in einer App schreiben, ne? Oder unsere Brand Identity drin, oder unsere, das ist ein PPTX-Skill für eine PowerPoint, wo drin steht, was ist das AI-Power-Logo, was sind die Farben und so. Also das sind alles Skills, die wir haben und davon haben wir zig. Und wichtig ist, dass wir die im Team teilen. Und bei GitHub ist es so, dass wir einen Account haben, laden die einmal hoch. Jeder hat sich mit diesem Account sozusagen ist verbunden und immer wenn jetzt als Beispiel Claude Code eine neue Session anfängt, guckt er einmal, hey, habe ich für den Skill, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, N8N-Prüfer, habe ich da die aktuellste Version? Wenn nicht, dann lädt er das automatisch runter. Das ist für uns intern, das ist relativ cool und damit können wir sozusagen starten, genau. Denn ohne diese Schicht hat jeder halt irgendwie seine Insel-KI-Lösung und mit ihr wird aus einer Einzellösung Firmenbetriebssystem. Wenn du jetzt natürlich sowas wie Langdoc oder sowas hast, da hast du natürlich Skill-Datenbanken schon drin. Also kannst du reinbauen und die in der ganzen Company teilen. Das ist ein bisschen was anderes, hat natürlich auch ganz viele andere Nachteile, aber auch Vorteile. Ne? Aber GitHub ist jetzt nicht irgendwie ein KI-Tool, es ist eigentlich eher Infrastruktur. Ne? Aber es ist unglaublich geil. Also Frage ist halt nicht, ob ein Mitarbeiter irgendwie KI nutzt oder sowas, sondern ob das, was er der KI beigebracht hat, morgen auch allen zur Verfügung steht. Und das wird halt im Team geshared. Super wichtiges Thema. Wenn du jetzt Solopreneur, Solopreneurin sein würdest, dann ist GitHub für dich einfach nur ein Rettungsanker, damit nichts überschrieben wird oder so. Aber für Teams ist es wirklich eine Geheimwaffe. Platz Nummer 8. Firecrawl. Firecrawl kann man sich so ein bisschen vorstellen. Was ist das? Firecrawl ist die Übersetzungsschicht zwischen dem Web und der KI. Bei Firecrawl kann auf Webseiten aller Art zugreifen. Das kann Claude Code und ChatGPT auch, aber Firecrawl macht das wie folgt, dass Firecrawl das in sauberen, maschinenlesbaren Text oder sogenannte JSON-Objekte extrahiert. Das kann Einzelseiten sein, das kann die komplette Webseite sein. Und das ist total genial, weil Firecrawl kann das Agent-Ready machen, diesen Content. Also als Beispiel, du hast Firecrawl und sagst jetzt Firecrawl, hey, durchsuch mal die Website von Tobias Schnitzler. Der hatte irgendwo mal etwas erzählt über, weiß ich nicht, KI oder seine Top-Tools oder sowas. Und Firecrawl zieht los und sucht auf der kompletten Webseite und sagt, ey, ja, ich habe es hier gefunden und gibt diesen Kontext extrem lesbar für deinen Agenten raus. Und damit ist dieser dann fähig, ja, sozusagen Dinge zu lesen. So. Eine klassische Websuche beantwortet dir eigentlich nur eine Frage, aber Firecrawl liefert dir den kompletten Datensatz. So. Und das ist ganz geil. Das gibt es übrigens auch for free. Ich glaube, 1000 Seiten im Monat sind for free. Wenn man das jetzt nicht so krass nutzt, kann man das irgendwie machen. Und das ist wirklich, wirklich genial. Genau. Firecrawl hat natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten, will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber wenn du viel im Web irgendwie lesen musst, extrahieren musst, dir anschauen musst oder sowas, dann ist Firecrawl wirklich extrem gut und kann dir einfach damit auch weiterhelfen. Platz Nummer 7, streng genommen kein KI-Tool, aber ich sag dir, warum wir es so nutzen, das ist einmal Slack. Für die Leute, die es kennen, werden Slack wahrscheinlich lieben. Es ist so eine Art Messenger-Channel-Dienst, wie WhatsApp, nur auf Steroiden. Du musst dir vorstellen, du hast unterschiedliche Channels. In diesen Channels können unterschiedliche Menschen drin sein und die können für unterschiedliche Dinge sein. Als Beispiel, wir haben einen Backoffice-Channel, wo wir alles besprechen, was irgendwie, weiß ich nicht, Rechnungsstellung, Finance, Angeboten oder sonstigen Organisationen zu tun hat. Wir haben einen Channel, zum Beispiel einen Error-Log-Channel. Wenn wir bei Kunden tätig sind, wo wir N8N-Workflows bauen und wir haben da die komplette Wartung auch unter uns und das Maintenance, was wir dann Monat für Monat machen, dann überwachen wir das und lassen dann die Fehler direkt in Slack laufen, damit wir die sofort sehen. Also wir haben eine Datenbank dazwischen, aber auch Slack. Damit kriegen wir die Notifications. So. Also eigentlich manchmal ist es ein bisschen schlimmer als E-Mail, aber es ist komprimierter und auf den Punkt und es ist halt strukturierter. Und deswegen finde ich Slack so extrem gut, weil wir nutzen das nicht nur für Teamkommunikation, sondern auch für Systemkommunikation. Und das ist mega spannend. Mittlerweile haben wir auch einen Agenten in Slack drin, Hermes, wobei der Hermes noch nicht so geilen Dienst, ehrlich gesagt, macht. Den kann man alle möglichen Dinge fragen und er greift dann aufs Wissen von uns zu und kann Dinge technisch analysieren. Funktioniert noch nicht so geil, aber ist schon besser sozusagen als nix. Genau. Das heißt, früher hast du, weiß ich nicht, im Team manchmal per E-Mail kommuniziert oder vielleicht mittlerweile auf Teams oder WhatsApp oder sonst irgendwas. Ne? Klar, bei großen Companies macht man das so nicht. Oder du hast Monday oder so, aber Slack ist da wirklich extrem gut. Und das Geile ist, du kannst huddeln. Was ist das? Du kannst dann einen Teammember anhuddeln, also mit ihm sprechen, mit ihm kommunizieren und so weiter und so fort. Platz Nummer 6, wir haben eben über Datenbanken gesprochen, ist die 30-Minuten-Datenbank Airtable. Airtable ist so ein bisschen wie wie Google Sheets oder Microsoft Excel, ist aber eigentlich eine echte Datenbank, aber eine eingeschränkte Datenbank. Wofür nutzt man das? Um strukturierte Daten zum Beispiel abzufragen. Ne, du könntest dir hier zum Beispiel, könntest du dir wie ich so einen Goal-Tracker-Skill bauen, also hab die Unternehmensziele drin, hab so meine persönlichen Ziele drin, ne, will nämlich sportlich aktiv werden oder sowas. Und dann sage ich Claude Code, ey, geh mal auf die Airtable-Datenbank, was ist mein Ziel, was muss ich heute machen? Und Claude Code fragt das einmal ab und sagt, hey, heute musst du, weiß ich nicht, eine 30 Minuten laufen gehen mit einer Pace von 8 oder so, weiß ich jetzt nicht. Ne? Und das kannst du machen. Airtable ist eine Datenbank und kann Daten strukturierter abrufen, was halt für Agenten extrem gut ist. Hat aber auch den Vorteil, dass man eigene Formulare bauen kann, also wie Daten in diese Datenbank kommen. Also man hat so eine Eingabemaske auch drauf, ne? Und da muss niemand programmieren. Es ist wirklich super einfach zu erstellen. Und mittlerweile kannst du mit KI in Airtable über den sogenannten MCP-Server, das steht für Model Contracts Protocol, das ist eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Systemen mit KI, kannst du Claude sagen, hey, erstell mir eine Datenbank, das und das soll die können. Und Claude erstellt das für dich in Airtable. Das ist tatsächlich sehr einfach und es funktioniert, weil Excel würde immer wieder oder Sheets würde immer wieder zu Fehlern in bestimmten Cases kommen. Genau. Man nutze ich das in meinem Stack, wenn ich Daten mal schnell ablegen und strukturieren muss. Auf gar keinen Fall irgendwie personenbezogene Daten oder irgendwas Kundenbezogenes, ne? Das würde ich nicht machen. Aber wenn du intern irgendwie etwas auslagern willst in etwas, was für dich persönlich ist oder wo du gerade an arbeitest oder so, dann ist das super. Ne? Zielplanung läuft bei mir darauf, inklusive dem kompletten Wochenreport. Das könnte ich jetzt auch im Team teilen. Genau. Ja, also das Coole ist, es ist meines Erachtens ein bisschen unterschätzt. Es ist nicht so technisch, als wir früher noch so Fortbildung, Weiterbildung angeboten haben. Im Anfang, Mitte 2025 gab es bei uns auch immer ein Pflichtding mit Airtable und Make damals noch zusammen. Da haben wir den Kunden immer gezeigt, wie man das nutzt. Das könnte man zum Beispiel auch für strukturierte Social-Media-Post-Datenbank machen und so weiter und so fort. Das ist also super, super spannend, was das ist. Und bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel die ganzen News-Kurationen für Wafer, die laufen ja auch rein. Ich gebe dir mal eine Zahl an die Backe. Für jetzt in den letzten 7 Tagen sind 460 News, habe ich jetzt recherchiert, weltweit für gewisse Themen. Und woher kommen die? Die kommen aus Blogbereichen, die hole ich aus Foren, die hole ich natürlich mir von den öffentlichen Seiten von Anthropic und OpenAI und so weiter. Ne? Und dann schaue ich mir an, okay, was ist jetzt passiert und kann dann mit Claude darauf zugreifen. Mit Excel wäre das einfach nicht möglich, das würde gar nicht funktionieren. Also, ist ein cooler Tipp. Dann haben wir natürlich noch was anderes. Für alle, die noch mal einen kleinen Schritt weitergehen wollen, habe ich noch Lovable. Lovable ist eine App, ist eine App, womit man Apps und Webseiten entwickeln kann. Ich habe im Mai 2025 das erste Mal, glaube ich, genutzt ungefähr. Das war so eine der ersten, womit du mit KI Applikationen bauen konntest. Und ich weiß damals noch, wir hatten für uns, haben wir noch so viel mit Custom-GPTs gearbeitet, wenn du das noch kennst, dann war immer so nervig, wie organisierst du die? Weil du hast irgendwann dann 30 oder 40 oder 70 Custom-GPTs und du checkst eigentlich nicht mehr, welcher macht eigentlich was. Und wir haben uns dann so eine Mini-App gebaut, wo wir das kategorisiert haben. Der eine ist für Marketing, der andere ist für, weiß ich nicht, E-Mail, der nächste ist für Webseite oder sowas. Und dann hatten wir da so eine Schlagwortsuche drin und direkt die Links drin, konntest du anklicken, bist du drin. Das haben wir damals auch kostenlos all den Kunden, die bei uns waren, sozusagen zur Verfügung gestellt. Heute haben wir das nicht mehr, weil es gar keinen Sinn mehr macht. Also ich meine, by the way, wer arbeitet halt mit Custom-GPTs? Keiner. Also ich kenne niemanden mehr. Genau, aber in Lovable haben wir diese App gebaut. Und tatsächlich ist es natürlich so, ich bin kein App-Entwickler und ich habe einfach gesagt, was ich will und Lovable hat es dann für mich gebaut. Und über die Monate, Jahre wurden die immer besser. Früher hatten die halt enorme Probleme, das sah nicht gut aus, dann hat es technisch nicht funktioniert, dann gab es irgendwie Sicherheitsprobleme oder so. Deswegen würde ich da immer ein bisschen aufpassen. Aber tatsächlich ist es ein ziemlich krasses Unternehmen, denn die wurden in Stockholm 23 gegründet und ich glaube im Dezember 25 waren die mit 6,6 Milliarden US-Dollar bewertet. In einer Runde haben die 330 Millionen bekommen. Das ist schon krass. Und die machen so 500 Millionen Jahresumsatz ungefähr und haben nur 146 Mitarbeiter. Das ist schon richtig, richtig spannend. Und Lovable kann, finde ich, sehr coole Webseiten bauen. Meine alte Webseite lief da auch drüber eine Zeit lang, bis ich sie jetzt mit Claude Code komplett neu gebaut habe. Das lag aber daran, weil ich einfach mehr Features machen musste. Das ist super userfreundlich, es ist super einfach. Und für wen ist es jetzt geeignet? Wenn du so kleine interne Applikationen für dich baust oder wenn du einen Mini-Kundenkreis hast, wo du sagst, hey, ich habe 10 Kunden und normalerweise würde ich immer eine PDF für ein Formular erstellen oder sowas, wo die ein Onboarding machen oder so. Sowas kannst du mit Lovable sehr einfach machen. Das Coole ist, Disclaimer, ich bin kein Rechtsberater, Disclaimer Ende, du kannst da ein Data Processing Agreement mit denen machen, also kannst du so einen Standardvertrag unterschreiben, weil es ein EU-Unternehmen ist und alle Daten in der EU sind, das kannst du auswählen. Ist es dann sogar DSGVO-konform? Ist richtig genial, richtig, richtig cool. Was haben wir damit gemacht? Wir haben damit vor einigen, ich glaube 2-3 Monaten unser Cashflow-Cockpit mitgebaut, weil wir natürlich auch Liquiditätsplanung, Unternehmensplanung und sowas haben. Und das hatten wir früher in natürlich Excel und Google Sheets gehabt. Und vor, weiß nicht, oder 3 Monaten habe ich mich hingesetzt, habe gedacht, hey, sind wir eigentlich bekloppt? Wir können das ja alles. Warum bauen wir das nicht ein bisschen geiler? Weil diese Excel-Listen zu pflegen war echt für alle ein Pain. Und dann habe ich tatsächlich in, ich glaube 2-3 Abenden das gebaut. Also ich sag mal all in, so 8 bis 10 Stunden. Ne? Aber das ist schon auf dem Level, wo ich gesagt hätte, vor 4 Jahren hätte so eine App bestimmt locker im Einmalkauf 500 Euro gekostet oder sowas. Also das ist schon ordentlich, was da funktioniert. Sehr geile Funktionen. Ne? Ein Forecast über Wochen, über Monate. Du kannst Beträge reinmachen, die Vorsteuer wird berechnet. Ne? Steuerdinge werden berechnet. Also das ist unglaublich leistungsfähig schon. Das war super einfach, das zu bauen. Das, was ich dafür brauchte, war eigentlich nur gesunder Menschenverstand, weil ich der App erklären musste, was ich will und wie das Ganze zu laufen hat. Ne? Stichwort zum Beispiel Dauerfristverlängerung. Dass es halt dann am 10. des Folgemonats erst abgebucht wird und sowas. Da musst du den KI-Modellen sowas natürlich erklären, wie das bei dir ist und was du hast. Aber das ist super einfach. Und Lovable hat die komplette Datenbank gebaut, hat eine Nutzerauthentifizierung gemacht, hat die ganzen Sicherheitsregeln festgelegt. Wir haben Standort Frankfurt gewählt, wo unsere Daten liegen. Und mittlerweile ist es so, dass Lovable auch Claude Code Zugang hat. Das heißt, mein CFO-Agent, den ich habe, also ein Agent in Claude Code, der kann auf dieses Tool zugreifen, wenn ich will. Und wenn ich jetzt sage, hey, bau das um, mach dies, mach jenes. Und das ist super spannend, weil das funktioniert echt extrem gut. Ne? Natürlich sind wir mit der Sales Engine auch so, dass wir große Softwareprojekte bauen. Und ich weiß, es gibt immer so diese Debatte, ich lese es jeden Tag, ey, ich habe mein CM irgendwie in 13 Minuten gebaut und dies und das. Ich sage immer, hey, wenn du kleine Applikationen baust für dich selber, interne Dinge, die du einfach lösen kannst, die jetzt auch nicht kritisch sind, dann ist das super. Also wenn unsere Finanzplanung mal eine Woche nicht geht oder so, hey, dann ist es halt einfach so, ne? Wenn ich ein CRM damit bauen würde und morgen könnte keiner die Kunden mehr anrufen oder sonst irgendwas, das wäre eine Vollkatastrophe. Deswegen auf gar keinen Fall sowas machen. Da würde ich eher sagen, ey, da vertraue ich lieber Anbietern, die das gebaut haben, ob mit oder ohne KI. Weil ich weiß, ich würde ja, also ich muss auch viel warten einfach, ne? Das kann halt passieren, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas geupdatet wird, dann läuft das Ganze nicht, dann musst du dich drum kümmern und so. Deswegen, es ist ein super Spielfeld, es macht Spaß, das zu tun, aber sei auch immer bewusst, du tauschst halt dann, du schreibst einen Chip Support, ey, das geht nicht, die kümmern sich gegen, du musst es selber machen oder die Person, die es halt macht. Ne? Du tauschst halt Business-Critical-Dinge, deswegen da muss man echt ein bisschen aufpassen. Genau, der nächste Platz, also beziehungsweise, sorry, eine Kombination noch, dahinter hängt noch Superbase, ist eine skalierbare Datenbank, wenn du Applikationen baust, ist auch so in der KI-Zeit richtig groß geworden, gab es schon vorher, ist für alle Techie-Leute, wenn ihr irgendwie krasse Sachen bauen wollt, ist meines Erachtens Superbase irgendwie ein Must-Have, nur dass ihr es mal gehört habt zur Vollständigkeit. Okay, lasst uns mal in die heiße Phase gehen, denn jetzt wird es wirklich spannend. Was ist auf Platz Nummer 4? Platz Nummer 4 ist natürlich der komplette Motor bei uns unter allem, das Bindegewebe in der ganzen Company, N8N. Was ist N8N? Ein visuelles Automatisierungstool, ein Prozessautomatisierungstool. Das ist in so einem Canvas gebaut. Also wenn du Miro magst oder so Flowcharts, das Ganze visuell gemacht, dann wirst du N8N lieben. Es wird zusammengesteckt, man braucht nicht wirklich was, ich sag jetzt mal, programmieren. Ein bisschen Kenntnisse darin wären gut, aber brauchst du nicht. N8N lässt sich mit der halben Welt gefühlt verbinden, mit allem, was API-Schnittstellen hat. Die haben KI-Agenten drin, du kannst KI-Agenten darin bauen und sowas. Wofür ist das spannend? Um Automatisierung von bis zu machen. Ich gebe dir ein Beispiel, bei uns wird ein Auftrag gesigned, das läuft dann über DocuSign. Wenn das erledigt wird, läuft ein N8N-Workflow, der automatisch die Kundendaten nach EasyBuild bringt, wo dann Rechnungen, Aufträge erstellt werden. Der automatisch den Kontaktdatensätze im CRM aktualisiert. Ne? Der automatisch den Vertrag, die E-Signatur bei uns im Google Drive ablegt und so. Also alles das, was sonst jemand manuell machen müsste, das machen wir alles automatisch. Wir haben große Sachen da drin, wir haben kleine Sachen da drin. Alles, was bei uns über Formulare läuft, über Terminbuchungen, über CRM-Systeme, das läuft alles dadurch. Das ist wirklich genial. Und wir haben ein unglaublich große, aber auch kleine Prozesse da drin, wie zum Beispiel Datenhygiene. Bei allen Leuten im CRM ist immer das Problem, da sind Telefonnummern falsch formatiert oder die E-Mail-Adressen sind kaputt oder sie haben hunderte Dubletten im CRM. Das machen bei uns Workflows, das passiert bei uns einfach nicht mehr, weil wir das einfach irgendwann mal alles komplett automatisiert haben. Das Coole ist, du brauchst keinen Code, musst kein Programmierer sein, natürlich ein bisschen technisch affin, klar. Du kannst Code einbauen, wenn du willst, brauchst du nicht. Weiteres Geniales ist eine deutsche Company. Der Hauptsitz ist in Berlin, die sind 2019 gegründet worden und mittlerweile echt weltweit auch bekannt. Das ist super, super spannend und ich bin totaler Fan davon, weil du kannst es self-hosten, die App, wenn du das möchtest. Das ist für die so ja, IT-affiner sind. Du kannst aber auch bei denen einfach ein klassisches Cloud-Abo machen. Das liegt dann in Frankfurt in der AWS, also auch wieder DSGVO-konform. Und ich muss dir sagen, wir haben wirklich alles durch. Wir haben kleine Gräne, große Gräne. Wir sind aktuell mit denen am Enterprise-Themen dran, weil wir einfach ein ganz anderes Volumen fahren. Und das ist wirklich genial. Bei sehr vielen Kundenprojekten setzen wir das mittlerweile ein, weil die anderen Tools in meinen Augen, natürlich sind sie gut, auch sowas wie Make, das haben wir früher auch genutzt, 2024 und sowas und haben wir noch, weil da Dinge einfach laufen. Es lohnt sich für uns jetzt nicht zu migrieren, aber ich würde mit Make nicht mehr starten, ich würde einfach N8N machen. Genau. Richtig tief eingestiegen sind wir tatsächlich erst so vor gut eineinhalb Jahren, im April 25. Wir haben seitdem so ungefähr, 600 Automatisierungen gebaut, könnten auch 700 sein, groß, klein. Bei uns ist das extrem viel. Auf einer Instanz von uns laufen ungefähr so 27.000 produktive Executions, also Ausführungen. Das sind Läufe, wenn du mich auskennst, dann weißt du, es eine ganze Menge. Ach so, pro 7 Tage, also knapp über 100.000 pro Monat. Und unsere Fehlerquote ist so gering, die liegt bei unter 1%, dass das Dashboard das nicht mehr darstellen kann. Deswegen zeigt es bei uns einfach Fehler null an, weil wir auch sehr agil da drin sind und die Workflows extrem gut bauen können. Also Kurzer Werbeblock. Wenn du übrigens Sachen in deiner Firma automatisieren willst, wenn du wissen willst, was kann ich eigentlich mit Automatisierung machen, wie kann ich ja Zeit sparen, produktiver werden, Geld sparen etc., dann geh einmal wirklich auf unsere Webseite www.ai-power.ai, stell eine Anfrage, wir gehen dann in einen kleinen Audit mit dir rein und können dir direkt sagen, wo liegen Hebel bei dir in deiner Branche, weil wir auch genügend Projekte schon gemacht haben. Werbeblock beendet. Okay, ja, super spannendes Unternehmen, wie gesagt, SAP ist mittlerweile auch da connected. Ich glaube, die sind so im Mai 26 eingestiegen. Wenn ich es richtig recherchiert habe, sind die mit 5,2 Milliarden US-Dollar, glaube ich, bewertet. Das ist ein super, super spannendes Thema. Die haben vor ein paar Wochen, ein N8N-Fest hieß das, also ein Event in Berlin gehabt. Wäre gerne hingegangen, war noch im Urlaub, aber super, super geniale Company, wirklich genial. Also für alles, was dich in KI weiterbringt, extrem stark. Platz Nummer 3 ist eine kostenlose Desktop-App. Aber für mich unglaublich wichtig, ursprünglich mal für Entwickler gebaut, aber für mich ist sie die Oberfläche, mit der ich KI komplett nutze in meinen Datenarbeiten, und weil ich mache das nicht im Browser. Das Tool heißt VS, also VS Code, ist von Microsoft, ist kostenlos, ist eine Entwicklungsumgebung, also früher haben da Entwickler Code geschrieben. Ich würde jetzt sagen, ist vielleicht minimal gewöhnungsbedürftiger als jetzt irgendwie, wenn man Claude Cowork oder sowas nutzt. Aber ich kann dir sagen, es jedem, dem ich das mal persönlich gezeigt habe, ist direkt umgestiegen. Warum? Weil du einfach viel mehr Daten strukturieren kannst. Du kannst Ordnerstrukturen anlegen, du kannst lokale Daten auslesen. Du kannst natürlich auch die ganzen Sicherheitsrichtlinien reinbauen, dass nicht deine ganzen Passwörter ausgelesen werden. By the way, musst du sowieso machen, ne? Aber du kannst damit arbeiten. Ich habe dann hier auf dem Rechner meine Skills liegen, meine Arbeitsumgebung liegen und so weiter und so fort. Die Chats sind lokal in den Verläufen drin. Ich nutze wirklich Claude oder so im Browser gar nicht mehr. Ich arbeite nur noch damit. Es hat unglaublich viele Vorteile, weil alle möglichen Dateien können gelesen, geschrieben, abgelegt werden. Ich habe automatische Projektordnerstrukturen. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein neues Kundenprojekt oder so, dann wird automatisch das Ganze angelegt. Wir haben von intern, von unseren eigenen Produkten da alle möglichen Workflows, Formatierungen, Branding-Sachen drin, ne? Also zum Beispiel haben wir Skills, da sind unsere Zielgruppen drin, da sind die Produktfeatures, die Nutzen drin und so weiter. Also das ist wirklich genial. Das ist eine Arbeitsoberfläche. Claude Code kannst du einfach als Plugin anbinden. Das ist recht einfach und dann sieht es auch noch schön aus. Für die harten Leute kannst du natürlich auch im Terminal starten. Ich persönlich mag das nicht. Ich habe lieber die App, das sieht ein bisschen schöner noch aus. Aber das ist wirklich genial. So. Und wie gesagt, Cowork nutze ich gar nicht. Das mag jetzt immer viel überraschen, aber ich sehe darin für mich absolut keinen Mehrwert, weil das ist so für mich, macht es einfach gar keinen Sinn. Ne? Genau. Denn ich bin der Meinung, wenn KI nur im Browser bei dir lebt, dann arbeitet sie halt irgendwie neben deiner Arbeit. Und wenn sie auf deinen Dateien lebt, arbeitet sie halt mit deiner Arbeit. Und klar, du kannst Claude Cowork natürlich auch immer wieder Zugriff und sowas geben, auch als App. Aber mit VS Code bist du einfach meines Erachtens meilenweit weiter vorne. Platz Nummer 2, du wirst es natürlich dir schon denken, haben wir noch nicht genannt, Claude Code. Das ist natürlich ganz klar. Das ist jetzt mein Denkzentrum, mein Gehirn, meine virtuelle Führungsetage. Genau, das ist mein Arbeitscockpit, was in meinem System arbeitet. Ich habe ein Chatfenster, aber ich habe auch ganz viele Skills und Agenten hier liegen. Falls du mal eine der letzten Folgen geschaut hast, da habe ich mal erklärt, wie unser Agentensystem funktioniert. Das C-Level-Agentensystem, ich habe unterschiedliche Rollen. Ich habe zum Beispiel einen CEO-Agent, der dafür da ist, Zahlen zu überprüfen, Ziele zu setzen. Ich habe einen CTO, also einen Chief Technical Officer, der ist extrem gut in N8N, der weiß genau, wie werden diese Workflows sozusagen geprüft, wie müssen die aussehen, was sind die Probleme, wie wird was gebaut, ne? Aber ich habe auch einen CFO, der dann, wie eben schon gesagt, zum Beispiel auf das Cockpit drauf zugreift, der sich Zahlen zieht und so weiter. Jetzt fragst du dich, warum Rollen? Ist relativ einfach, weil es für mich einfacher ist, so zu arbeiten, weil ich genau in den Rollen auch definiert habe, was ist der Scope, also was ist das Ziel. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen CMO, also einen Marketing Officer habe, dann will der natürlich einfach Sichtbarkeit machen, Branding, Kundenanfragen generieren, möglichst günstige Leads, möglichst viele Leads haben. Und der CSO, also der Chief Sales Officer, der will natürlich Umsatz machen und Abschlüsse. Der will gar nicht so viele Leads, der will eher Qualitätsleads haben. Und so hast du verschiedene Bedingungen in den Agenten drin und verschiedene Scopes. Und das Besondere ist, diese Agenten greifen auf unsere Skills zu. Also nicht jeder greift auf alles zu, aber Also der CFO greift jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, auf einen technischen Skill zu, weil das macht für den keinen Sinn, ne? Aber der greift auf viele andere Dinge zu. Und so ist das Geniale, wenn ich jetzt einen Skill hinzufüge, dann denke ich, okay, ich habe jetzt eine neue Fähigkeit, wie ich als Mensch. Welchem Agent will ich die geben? Welcher Agent braucht die? Und dann sage ich, hey, registriere diesen Skill jetzt beim CTO, CFO, CMO, CEO, CSO, was auch immer. Und der arbeitet in Zukunft damit. Aber in seinem eigenen Bereich. Und das ist das Geniale dabei. Genau. Das heißt also, Skills sind ja wiederverwendbare Playbooks eigentlich. Ich bringe einmal diese Prozesse bei, ich hänge alles an den Skill dran, was ich brauche und die Agenten rufen es auf. Cloud Code führt es dann aus. Natürlich auch haben wir große Abos. Übrigens, wir haben immer pro Person mehrere Abos, weil wir halt ständig in die Rate Limits logischerweise reinlaufen und bei uns switchen wir die Accounts dann irgendwie jeden Tag einmal hin und her. Warum? Weil wir halt viel mehr Schlagzahl haben. Und ja, das kostet natürlich eine Menge Geld, das ist so, aber wir bauen ja auch eine Menge und müssen da auch eine Menge Daten immer verwalten. Und deswegen ist es für uns halt viel, viel, viel einfacher. Genau. Also das Warum dahinter, und du kannst es natürlich genauso gut mit ChatGPT machen. Ich habe 2024 für mich Claude entdeckt und fand die Modelle einfach gut. Seitdem es Claude Code gibt, war dann irgendwie klar, okay, ist super gut. Natürlich kann Codex auch extrem viel. Ich muss sagen, ich habe Codex nie so tief getestet. Wird vermutlich genauso funktionieren. Kannst du übrigens in VS Code auch andocken. Aber genau, es geht halt nicht um, welches LLM nutze ich jetzt ganz konkret, sondern es geht darum, hey, ich arbeite mit meinen Daten, mit meinen Prozessen, mit Zugriff auf die Systeme, die ich will. Weil ich habe natürlich auch hier sehr viele Schranken, sogenannte Hooks, wo ich Dinge verbiete, wo Claude gar nicht drauf zugreifen darf und sowas. Und das verbiete ich technisch schon, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber so kannst du das sozusagen machen. Für dich heißt es einfach als Takeaway, der Wettbewerbsvorteil, der liegt halt nicht im Modell meines Erachtens gerade, sondern liegt darin, dass KI deine Prozesse kennt und mit dem Wissen, was im Team geteilt wird und was du hast, zu arbeiten, statt halt in einem Chatverlauf zu sterben und dann immer was Neues aufzumachen, weil das macht absolut keinen Sinn. Kommen wir mal zum Platz Nummer 1, großen Trommelwirbel. Also, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, es ist eine App, die glatte $12 im Monat kostet. Kaum einer kennt diese App. Mit dieser App habe ich in der Theorie schon rund 7 Bücher gefüllt. Diese App macht mich so knapp 300% schneller, würde ich mal sagen, im Arbeiten. Aber ich würde sagen, ich bin damit gut unterwegs. Die App hat eine Statistik und ich bin in den oberen 0,1% aller Nutzer. Das ist super, super spannend. Ich habe 124 verschiedene Apps mit dieser App genutzt und 78% meiner gesamten Nutzung geht da rein. Was ist das? Die App heißt Whisperflow. Was ist Whisperflow? Whisperflow ist eine App, die gesprochenes Wort einfach nur in Text umwandelt. Aber nicht wie das Diktat am Handy, was du kennst, so vom iPhone ist es ja immer noch total schlecht, sondern dahinter sitzt ein Sprachmodell, die meinen Slang versteht, meine Fachbegriffe, meine Denkweise und das übersetzen kann. Warum ist es wichtig für mich? Ich gebe sehr viel Kontext an. Ich habe einen Podcast, also rede ich anscheinend gerne. Aber ich möchte dem Chat sehr viel Informationen mitgeben. Und wenn ich das mache, dann müsste ich es schreiben. Und schreiben dauert einfach unglaublich lange. Und das dazu führen würde, dass ich entweder mehr Zeit investieren muss oder die Qualität nimmt ab, weil ich einfach nicht die Zeit habe oder keine Lust habe, mehr Informationen da zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich das jetzt per Sprache mache, dann bin ich gefühlt 3-mal so schnell. Ich habe ungefähr eine Schlagzahl von 175 Wörter pro Minute. Das ist recht hoch, kann also recht schnell sprechen, wenn ich das will. Und das ist für mich der Vorteil. Was kann ich zum Beispiel machen? Ich kann sagen, hey, geh einmal bitte ins Cashflow-Cockpit, hol mir bitte einmal die aktuellen Finanzzahlen von heute, sortiere sie bitte als Tabelle, so und so will ich das haben, nutz das bitte einmal, schau auf den Skill, fertig, Ende, aus. Und das Ding fängt an, loszurattern. Also Claude Code dann in dem Fall. Ne? Whisperflow, es funktioniert eigentlich so, das ist eine App, die läuft im Hintergrund. Du hast eine Taste, bei mir ist das F9, die drücke ich einmal, dann ist aktiviert, dann rede ich, drücke nochmal F9, dann ist Ende. Das ist so ein Toggle, nennt man das. Und da, wo mein Cursor gerade sitzt und aktiviert ist, wird der Text automatisch eingefügt. Also ich muss nicht mehr hin und her kopieren. Ich drücke eigentlich nur noch Enter. Und das ist total krass. Es nutzen wir uns eigentlich alle. Und wenn ich mit Teammembern irgendwie unterwegs bin und wir machen irgendwie eine Session zusammen, wo wir irgendwas gerade programmieren oder bauen, dann ist das immer super witzig. Der eine sagt immer, ja, warte mal kurz. Dann mutet der einen und dann fängt der an, loszusprechen, ne? Und mittlerweile machen wir das auch so, dass wir sagen, dann sagt Markus sagt dann, hey Tobi, gib mir mal Feedback zu dem Frontend hier und dann, ach komm, red du rein und dann macht er seinen Lautsprecher einfach nur an Und ich erzähle und sein Whisperflow nimmt das auf und packt das dann direkt in den Chat rein und er verwertet das. Also das ist, wir machen das über Meetings auch so ein bisschen cross, das ist ein bisschen tweaky, aber es funktioniert und das ist eine App, ich kann sie dir wirklich ans Herz legen, weil die ist so geisteskrank gut und ohne diese App würde ich halt noch tippen. Wer 2024 in meinen Webinaren damals war, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, hey, ihr müsst aufpassen, dass ihr keine Steinzeit-Dinosaurier werdet. Ihr müsst euch mit KI beschäftigen. Ich hoffe, dass die meisten darauf gehört haben. Heute haben wir 26. Und ich habe gesagt, in der Zukunft werden wir nur noch sprechen und nicht mehr tippen. Wie habe ich das vorher gemacht? Ich habe tatsächlich diese App erst im Oktober kennengelernt. Zufälligerweise, weil das jemand auf LinkedIn gepostet hatte. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich früher Claude im Browser genutzt habe und habe dann mein Handy genommen, habe die App geöffnet, habe es dann über Handy reingesprochen, habe es abgeschickt und habe dann meinen Browser mal aktualisiert, bis es fertig war. Das musst du dir mal überlegen. Das habe ich 2025 original monatelang gemacht. Es hat super funktioniert. Aber mit der App bin ich halt einfach viel schneller. Und das ist halt genial. Ne? Aber es geht halt nicht nur um Geschwindigkeit, es geht um den Kontext. Ne? Ich kann einfach viel mehr Informationen dranhängen. Und mehr Kontext heißt für ein KI-Modell mehr Informationen und damit eine bessere Antwort in einer höheren Qualität. Und das Tool lernt, wie ich rede. Und da es ein KI-Modell ist, kann ich zum Beispiel auch sagen, nutze irgendwie, weiß ich nicht, rufe im Cashflow-Cockpit vom 5. August bitte einmal die Kennzahlen ab. Dann sage ich, nee, sorry, mach den 6. August. Und dann, und der Text steht dann wirklich nicht 5. August, sondern 6. August. Also wenn ich mich verhaspel und ich korrigiere das direkt, korrigiert das Modell das. Und das ist super spannend. Ne? Also, long story short, build with buy für eine App, die $12 kostet, würde ich diese App nicht selber bauen, auch wenn ich es könnte. Ich sehe das immer wieder in LinkedIn, ist total absurd und die meisten sind, glaube ich, super schlecht dahinter, weil die einfach nicht geil funktionieren. Und ich zahle dieses Geld gerne, weil ich hätte auch keinen Bock, jetzt 20 Stunden Fehlersuche zu machen, sondern will einfach eine App haben, die mich nach vorne bringt. Genau. Was wir natürlich sonst noch haben, einfach nochmal gesagt, wir arbeiten zum Beispiel kaum noch mit PDFs oder sowas. Wir arbeiten eigentlich immer mit MD-Dateien, sogenannten Markdown-Dateien. Das sind Dateien, die KI-Modelle besser lesen können, weil sie strukturiert sind. Das ist total witzig. Das hat sich bei uns einfach komplett geändert. Früher waren es immer PDFs oder DocX oder Google Docs. Mittlerweile machen wir das eigentlich gar nicht mehr. Das sind die Top-Tools gewesen. Und dein Takeaway ist, frag jetzt nicht irgendwie, ja, welches Tool soll ich kaufen, sondern kann das System, was ich habe, per Schnittstelle überhaupt angesprochen werden? Denn Tools natürlich sind irgendwie austauschbar. Es ist nicht immer so, dass es so der Klebstoff zwischendrin ist oder das Bindegewebe jetzt außer N8N, ne? Sondern wichtig ist immer, wie nutzt du diese Tools, wie kombinierst du die? Und hier bei mir kann ich dir einfach sagen, dass zum Beispiel die vier letzten Tools, was meine ich damit? Whisperflow, damit spreche ich meinen Text ein, in Claude Code, der dann mir hilft, Dinge sozusagen im Chat zu bauen, zu nutzen, zu offenbaren und hilft mir dann dabei, über VS Code, was im Prinzip das Tor ist, zum Beispiel N8N-Workflows zu prüfen und zu schauen, was sind Fehler, wie kann ich die beheben oder sonstige Dinge damit machen kann. So nutze ich das und das ist das Beste. Verschachtel die Dinger, nutze es zusammen, mach keine isolierten Insellösungen, guck, dass du das hinkriegst. Und dann hast du den Folgen, dann hast du nicht mehr diesen Engpass, der immer liegt. Du hast das Ding, dass deine Gedanken in eine Maschine kommen, die arbeitet, die für dich arbeitet. Und dann wirst du verstehen, warum ich sage, dass wir alle gerade irgendwie zu KI-Marionetten werden. Weil letzten Endes sagt mir Claude Code, was ich machen soll und ich hinterfrage das natürlich, ich schaue mir das an und viele Dinge führe ich aus und ich nenne das mittlerweile einfach so ein bisschen betreutes Klicken. In dem Sinne, es war eine sehr lange Folge. Ich hoffe, du hast sehr viel mitgenommen. Kann nochmal auf die Website verweisen. Dort werde ich alles nochmal strukturieren und nochmal gegenüberstellen. Schau dir die Sachen an. Whisperflow, absolute Empfehlung. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wir hören uns in der nächsten Woche, wenn wir die nächste Wafer-Folge recorden. Bis dahin, liebe Grüße, dein Tobias.